Heute startet die diesjährige Weltstillwoche. Unter dem Motto, du entscheidest nicht die Werbung, machen Verbände, Akteure und Akteurinnen und Initiativen darauf aufmerksam, dass Mütter und werdende Väter ein Recht auf informierte und unabhängige Entscheidung haben. Anlässlich dieser Woche stellen wir uns die Frage, sind wir eigentlich obenrum frei oder unstillbar? Das jedenfalls sind die Titel der Bücher von Ramona Noll, Stillberaterin und Stillexpertin, und Britta Fuchs, Sozialarbeiterin und Online-Redakteurin. Und beide Bücher haben ein Ziel, wenn ich das mal so frech zusammenfassen darf, und ihr dürft mir dann gerne auch widersprechen, Frauen die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt und selbstermächtigt zu stillen oder eben auch nicht. Zwei ganz unterschiedliche und wunderbare Bücher und zwei ganz wunderbare Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Vielen Dank für dieses Intro.
Also für alle, die zuhören, Ramonas Buch ist ein Stillratgeber, ein sehr, sehr umfassender, wunderschöner und sehr aktueller Stillratgeber. Und Britta hat sich das Thema Stillen aus gesellschaftskritischer Perspektive, würde ich sagen, angeschaut. Also wie sind eigentlich die Rahmenbedingungen, die Erwartungen, was ist Stillen gesellschaftlich? Wie sieht es aus? Eigentlich unterschiedliche Bücher, aber bei Britta steht zum Beispiel Stillen hat einen Preis und bei Ramona Stillen ist politisch. Also man kann das eben auch nicht voneinander trennen. Und deshalb haben wir euch heute eingeladen zur Weltstillwoche, um genau darüber zu sprechen. Ein großes Feld. Mal gucken, wie lange wir brauchen.
Also ich finde, dass die beiden Bücher ja auch sich mega gut ergänzen. Also ich habe ja letztens dein Buch gelesen, Ramona, und ich war irgendwie so, okay, an dem Punkt hätte ich jetzt eingehakt und an dem Punkt, wo ich was geschrieben habe, da hast du jetzt gerade noch mehr erklärt, was ich in meinem Buch nicht erzählt habe. Und ich dachte so, oh, das ist eigentlich perfekt irgendwie, wenn man sich so vorbereiten möchte oder sich informieren möchte, dann aus zwei Perspektiven das ganze Programm zu haben.
Ja, also ich oute mich direkt, Britta. Ich habe Kopfweh bekommen vom Lesen bei deinem Buch. Aber weil ich die ganze Zeit nicken musste und zwar so heftig, immer so ja, ja, genau und das auch und das ja, ja, ja. Und ganz oft dachte ich so, ach cool, haben wir am gleichen Schreibtisch gesessen und wir haben das Gleiche geschrieben, also oder den gleichen Gedanken gehabt. Oder also ich glaube, im Herzen, im Geist sind wir uns auf vielen Ebenen ganz einig, was das Stillen anbelangt. Und ja, ich habe ja eben schon mal, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, das ist ein wunderschönes Pärchen, dieses Buch, diese beiden Bücher. Ja, genau. Und allen, die zuhören, die vielleicht mit Eltern arbeiten, empfehle ich Unstillbar auf jeden Fall zu lesen, um es einfach nochmal noch krasser die Perspektive ja wahrzunehmen, was Stillen eigentlich alles bedeutet. Und in unserer Gesellschaft einfach auch bedeutet. So.
Ja. Dankeschön. Ja. Aha, ja. Ich hab auch.
Und Michelle wollte auch was sagen.
Ich hab mich einfach so mega gefreut, dass ich, wie ich so gemerkt habe, dass so Sachen, bei denen ich noch beim Schreiben drüber nachgedacht habe, die du dann einfach auch gemacht hast, irgendwie so dieses Brustmilch und dieses Inklusive, und ich habe mich mega gefreut, dass du Neurodivergenz mit reingenommen hast und so. Und dann so, ja, genau, irgendwie, das ist so richtig, so auf der Ratgeberseite, das, wo ich dachte, ja, das ist so schön auf der Seite der Eltern, wie ich es mir für mein Buch auch immer gewünscht habe. Und dann so, ja, genau so mit geballte Infos und trotzdem irgendwie so ganz auffangend. Und da sind wir, glaube ich, irgendwie wirklich auf der gleichen Seite. Voll schön.
Mich würde es interessieren, also jetzt, ihr zwei versteht euch schon mal echt super, das finde ich voll klasse. Nur haben wir, weil ihr beides ja gelesen habt und voll im Thema drin sind, haben wir jetzt nur mitgekriegt, was ihr am Buch des anderen toll findet, aber noch keine Infos. Und da würde ich jetzt gerne noch was rauskitzeln, weil die Ramona hat gerade gesagt, dass du, Britta, das so diese gesellschaftliche Bedeutung so gut herausgearbeitet hast in deinem Buch. Bring uns doch mal ein Beispiel dafür, wie wir uns das vorstellen können oder bei unsere Hörerinnen, was für gesellschaftliche Einflüsse oder Bedeutungen in deinem Buch genannt werden.
Also ein großes Thema sind diese Widersprüche, die die ganze Zeit auf die Stillenden sozusagen einprasseln. Mhm. Also wenn wir jetzt sozusagen gar nicht erst darüber reden, dass man sagt, naja, stillen auf jeden Fall und dann aber nur so und so lang und dann wieder aufhören und so weiter, sondern wirklich ein gutes Beispiel finde ich stillen in der Öffentlichkeit. Mhm. Irgendwie so, ja, man soll unbedingt stillen.
Ja, ja, ist egal. Krieg ich schon.
Ja, ja, ist schon das richtige Thema.
Krieg schon Wutgänsehaut.
Man soll unbedingt stillen, aber bitte nicht überall. Und ja. Ich habe auch haarsträubende Umfragen gelesen, irgendwie, wo denn das Stillen irgendwie erwünscht ist oder wo die Leute dann sagen, nee, und das ist mir jetzt aber doch zu eklig, wenn jetzt eine Frau irgendwie im Restaurant ihre Brust rausholt, aber im Park ist völlig in Ordnung, was ja super wetterfest ist in unserem Breitengraden. Und da sind so viele Widersprüche, aber allein beim Stillen in der Öffentlichkeit. Das ist
aber pass auf, Britta, da lege ich einen drauf. Park geht nicht, weil was sollen denn die Kinder denken?
Oh Gott, ja.
Die
aber
im
die
Park
Brüste
rumlaufen.
Sehen.
Ja, ja, genau, weil die Kinder dann nackte Brüste sehen im Park. Ja, ja, ja. Hallo? Ja, also das ist ja auch genau mein Thema, ne? Stillen in der Öffentlichkeit. Und das ist auch das, oder selbst das können wir nochmal zerlegen, ne? Weil was wären wir für eine Gesellschaft, wenn wir überall Stillende sehen würden? Und das wäre total normal, ja? Also Kinder im Park würden Stillende sehen, aber auch im Restaurant, in der Bibliothek, im Bus, keine Ahnung, egal wo, ja? Es wäre völlig normal. Und das würde ja auch was mit dem Stillen machen, ja? Das Stillen hätte eine ganz andere Lobby, ein ganz anderes Standing. Das wäre einfach fein so, ja? Aber dadurch, dass wir ja nie irgendwo Stillende sehen, habe ich ganz viele junge Eltern in der Beratung sitzen, die halt auch das Stillen maximal vielleicht aus dem Fernsehen kennen oder von der Hochglanzbroschüre. Und da finde ich auch so wunderbar, Britta, wie du das Stillen in den Medien beschrieben hast. Das ist ja auch ein Thema, was mich umtreibt. Also generell, wie wird Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und die Zeit danach mit Kleinkindern? Also auch da, ne, da könnte man lustige Studien drüber betreiben, weil die kommen ja auf die Welt und dann sind die plötzlich drei, ne? Also dazwischen gibt's ja keine Kinder irgendwie so gefühlt, so Cliffhanger, nächste Staffel, ja, jetzt ist das Kind schon drei, kann reden und ist halt super cute, ja, so. Aber das davor und der Trouble damit wird halt nicht dargestellt und Geburten, ne, also Fruchtblase immer im Taxi oder im Aufzug und ne, also so der Klassiker. Und beim Stillen ja genauso, die werden entweder gar nicht gestillt oder es passieren so weirde Sachen und dann kommen die Eltern mit ihrem Baby nach Hause, sollen stillen, wollen stillen auch, ja, und haben überhaupt kein Bild davon. Also wie geht denn das? Und ne, wir lernen am Vorbild, wir lernen am Modell, aber wir haben gar keine Modelle mehr. Mhm. Und das, was wir lernen, ist, oh, bitte nicht, ne? Also ich möchte jetzt nicht, dass mein Mann die nackten Brüste meiner Cousine beim Familienessen sieht.
Ja, ja, das wollte ich gerade ergänzen. Ne? Man sieht nicht mal, wie es ist, sozusagen, ja, dass man sich irgendwas abgucken könnte, sondern man sieht sogar die negative Seite. Man sieht irgendwie, wie furchtbar das ist. Ne? Ich hatte ja auch in meinem Buch so dieses Game of Thrones Beispiel irgendwie so, oh Gott, die Mutter kann ihr Kind nicht loslassen, weil das Kind jetzt offensichtlich ja doch schon kein Baby mehr ist. Und es ist voll der Skandal und die Mutter macht was falsch und irgendwie das Kind ist sowieso verzogen. Und das ist das Bild vom Stillen, was wir irgendwie so kriegen.
Genau, oder ne, hier Scrubs, das Beispiel finde ich auch mega. Ne? Da kann ich mich auch noch voll dran erinnern. Ne? Der Dreijährige wird gestillt und in seinen Träumen sieht er dann ein Teenie an der Brust. Also was passiert denn da? Also wer hat denn das geskriptet? Ja, da kann mein Neunjähriger besser schreiben. Also ne, das sind genau diese Dinge irgendwie. Oder es ist immer ganz schrecklich, also maximal vielleicht wird noch Milch abgepumpt, ne? Aber das ist so, das ist dann auch so geil, das läuft dann so nebenher, ja, ne? Milchpumpen, oh, easy, mache ich so, ne? Hier gerade mal.
Ja, da sieht man dann diese Karrierefrauen, die das irgendwie so genau angeschnallt haben und währenddessen noch weiterarbeiten. Ja. Das ist auch so ein total verstörendes Bild, immer irgendwie diese so in die Bluse reingesteckt, da die Schläuche raus. So.
Genau, und da passiert halt gerade auch was total Verqueres. Also ich hatte jetzt so viele Familien dieses Jahr, wo dann die Stillende sich halt so eine Hands-Free-Pumpe gekauft hat, weil das ja so praktisch ist. Ne? Da kann sie einfach überall die ganze Zeit 24/7 Milch pumpen und das ist so easy. Ja, aber so funktioniert Milchpumpen nicht, ja. Alle, die schon mal gepumpt haben, hey, Respekt, ja. Das ist nicht so, ne? Wenn das gut etabliert ist und das gut läuft, dann geht es auch sicherlich mit der Hands-Free-Pumpe und man kann dabei die Nudelsoße vorbereiten, aber nicht als Einstieg irgendwie so, ja. Also wenn ich meinem Kind Fahrradfahren beibringe, kaufe ich dem ja auch nicht direkt irgendwie das Rennrad mit ohne Bremse, Gangschaltung, keine Ahnung was, ich kenne mich nicht aus. Aber ne, also das ist so. Boah.
Aber das passt irgendwie wieder ins Bild vom Stillen, ne? Weil das Stillen ist ja so natürlich, man dockt an, das ist für dich. So, von daher, warum sollte Pumpen nicht auch so
gut sein? Ja, genau.
Also, wenn man einfach nur andockt. So.
Genau, und das ist ja, genau, das ist ja das, was ich seit 10 Jahren erzähle. Ja klar, ich habe 2 Brüste, das Baby kommt, was soll schon passieren, ne? Also nur einfach andocken, gell? Milch ist ja da. Ja, und dann kommt das leider böse Erwachen oft. Ja, so einfach ist es nicht. Also ich kenne viele, die sagen, boah, bei mir hat es direkt geklappt, super. Hey, aber das ist leider nicht die Norm. Und dann wird man gleich mit allem bombardiert. Ja, also ich liebe ja so Sätze, das hatten wir die Woche auch schon mal das Thema. Stillen ist das Beste fürs Kind. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst werfen möchte.
Atmen.
Ja, genau, atmen. Also Wehenatmen braucht man auch. Naja, so und solche Sachen. Oder grundsätzlich, ne, wir machen ja sowieso alles falsch. Also wenn wir nicht stillen, ist doof. Wenn wir stillen, ist doof. Wenn wir zu kurz stillen, ist doof. Wenn wir zu lang stillen, ist doof. Eigentlich ist ja immer doof. Ne? Zu kleine Brüste, zu große Brüste, kleiner Nippel, großer Nippel. Also wir wären eigentlich schon längst ausgestorben, wenn wir uns daran halten würden, so, ja. Und dann hat man noch dieses mediale Bild, was völlig verzerrt und überhaupt nicht, keine Ahnung. Und dann noch diese Mentalität von stillen ja, aber bitte nicht hier und bitte bedecke dich und sehen wollen wir das auch nicht. Crazy!
Ja, dazu habe ich eine ganz coole Zahl mitgebracht. Ich habe nämlich noch eine Studie gelesen. Eigentlich ging es um Einsamkeit von Müttern. Und zwar 67% von 1000 befragten Müttern haben gesagt, sie haben sich in den ersten Jahren sehr einsam gefühlt. Und beim Durchlesen der Studie habe ich dann noch die Zahlen gefunden. Also einer der drittplatzierte Grund war mangelnde Unterstützung beim Stillen für diese Einsamkeit und das war Platz 2 bei den hilfreichen Maßnahmen. 45% der Frauen haben gesagt, sie wären sich sicher, dass sie sich weniger einsam gefühlt hätten oder fühlen würden, wenn es stillfreundliche öffentliche Räume gäbe. 45% der Frauen. So.
Atme.
Ja.
Ich
atme. Also ich habe es dieses Jahr, es fing letztes Jahr schon an mit der letzten Weltstillwoche, da war das Motto ja öffentliche Strukturen schaffen, stillfreundliche Strukturen schaffen. Und dieses Jahr haben wir es endlich in die Tat umsetzen können. Wir haben hier in unserer wunderschönen Stadt Lahnstein einen Aufkleber gemeinsam mit der Stadt entwickelt, der sagt hier Stillende willkommen. Und den kann sich jede Praxis, jedes Lokal, jeder öffentliche Raum an die Tür bappen und sagen, hey, hier seid ihr willkommen. Und ich kriege immer noch die Frage, ja, aber braucht es das wirklich? Das sollte doch selbstverständlich sein. Und ich denke, yes! Genau, die Frauen, die auf Klo geschickt werden zum Stillen, ja, die brauchen das. Und die, die mitmachen, die waren super nett, die haben mir ganz tolles Feedback gegeben, so, oh, finden wir total gut, finden wir total wichtig. Und jetzt hängen hier diese Aufkleber von der Dönerbude bis zur Apotheke und dem, weiß ich nicht was, Restaurant und ne, den Arztpraxen, Friseur, keine Ahnung. Und ich finde, das ist so ein schönes Zeichen einfach, zu sagen, hey, ihr seid hier willkommen. Es kann natürlich immer sein, dass irgendein Gast pöbelt, aber dann kann ich mir sicher sein, ich habe hier zumindest vom Personal die Rückendeckung, dass der sein Schnitzel auf dem Klo essen geht und nicht ich auf dem Klo stille. So, ja, und das finde ich so wichtig. Ich weiß, dass es das in anderen Städten auch so punktuell gibt, aber ich würde mir das zum Beispiel für alle Räume wünschen.
Ist das so ein stadtspezifischer Kleber oder ist das einer, also den man anfordern könnte, wenn genau. Jetzt jemand zuhört und sagt, ich will das in meiner Gemeinde verteilen?
Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Unser Aufkleber hier hat natürlich auch das Stadtlogo mit drin, weil auch unser OB als Schirmherr da mitgemischt hat und das echt unterstützt hat. Aber ich habe natürlich auch einen Aufkleber, den jeder haben kann. Den kann ich gerne zuschicken. Und wenn jemand eine Kooperation mit mir möchte, ist das auch kein Problem. So ist der Aufkleber gedacht, dass wir quasi einfach das Stadtlogo ändern und dann kann jede Stadt mitmachen, die möchte. So. Aber das ist so wichtig einfach, dass wir da eine Lobby bekommen, ja. Und das Motto dieses Jahr der Weltstillwoche ist ja, du entscheidest, nicht die Werbung. Und ich hatte das letztens schon mit einer Kollegin das Thema, dass wir ja ständig einen Disclaimer brauchen, ne? Also wenn ich irgendwie schreibe, boah, heute mal alle Stillenden klopfen sich auf die Schulter, ist echt mega, was ihr leistet, kommt direkt der Nächste und sagt, ja, aber was ist mit den Flaschen? Ja, auch die Menschen, die die Flasche füttern, leisten Großes, aber heute gucken wir uns mal die Stillenden an. Und das ist halt auch sowas, was ich erlebe. Das ist halt so dieses, ja, du stillst, du gibst alles und dann ist aber so dieses, du darfst es aber auch nicht sagen, weil dann könntest du ja jemanden auf die Füße treten und es muss ja auch nicht jeder stillen und es ist auch okay, wenn du nicht stillst oder wenn du nicht so lange gestillt hast. Aber wir relativieren das ständig auch, ja, und das macht ja auch was mit diesem, es ist nicht normal Ding irgendwie, ne? Wir können für alles Werbung machen, aber dafür dürfen wir nicht Werbung machen, weil wir könnten ja irgendwie jemandem auf die Füße treten.
Und ich finde diese Relativierung, also ich, ne, ich habe auch immer versucht, so viele Lebensrealitäten wie möglich in meinem Buch dann auch abzubilden und irgendwie alle Eventualitäten zu sehen und zu besprechen einfach, weil ich mir dachte, okay, das ist wichtig, die anzusprechen. Aber ich merke, dass wenn man da in diese Lager reinkommt, in dieses, ne, dieses, aber die, diesen Whataboutismus, dass das ja auch wieder in diese Selbstbestimmung irgendwie so reingeht, irgendwie so. Warum darf ich mich nicht feiern dafür, dass ich stillen kann? Das war so Stillen, das war so ein Riesending für mich irgendwie. Ich so dachte, boah, das habe ich geschafft irgendwie. So, ja. Ne? Und das habe ich von ganz vielen gehört, dass sie gesagt haben, das habe ich geschafft irgendwie. Und wir machen das als Mütter vordergründig ja sowieso viel zu selten, dass wir das anerkennen, was wir so leisten und uns selber mal auf die Schulter klopfen. Und das Stillen ist so greifbar. So,
voll,
und gleichzeitig verstehe ich aber auch total, dass gerade weil das so ein großes Ding ist und das so greifbar ist, dass die anderen dann sagen, boah, ich fühle mich, jetzt hätte ich versagt, wenn ich es nicht mache irgendwie oder wenn ich es nicht will so. Und das ist so schwierig, weil ich mir denke, eigentlich sollten alle sagen, ja, ich mach da.
Genau.
Ich hab grad ein Baby bekommen, ich mach das super.
Und wisst ihr, eigentlich, wir müssten uns alle feiern, egal was wir tun oder nicht tun. Ja, wir leisten Großartiges. Und also zum Beispiel auch das Thema Abstillen. Ne? Ich habe super viele Abstillberatungen gemacht die letzten Jahre und ein Punkt ist mir dabei immer super wichtig und das ist immer der Punkt, wo die Frauen dann ganz oft sagen, das hat mich noch niemand gefragt oder da bin ich jetzt, ne? Also, weil ich immer frage, wie geht's dir denn? Was brauchst du denn noch? Ja, und es geht immer nur darum, bloß dem Kind nichts wegzunehmen und das Kind nicht zu traumatisieren und so. Ja, aber was ist denn mit der Mama oder mit der stillenden Person, ja? Was braucht die denn noch zum Abstillen? Brauchen wir ein Ritual? Brauchen wir irgendwie einen Abschied? Es ist ja ein Abschied von einer Lebensphase. Ne? So, selbst wenn ich noch 5 weitere Kinder kriege und die stille, dieses Kind stille ich dann nicht mehr. Also was brauchen wir? Was gucken wir denn? Und ich sage immer, ey, feiert euch, macht eine Party. Und da geht es jetzt nicht darum, wie viel Weinschorle kann ich wieder trinken, sondern einfach um diesen Lebensabschnitt zu feiern. Wir feiern jeden Scheiß, ja. Das erste Mal laufen, das erste Mal Fahrrad fahren, das erste Lächeln, keine Ahnung, für alles haben wir irgendwelche Meilensteinkarten. Ja, und dann haben wir abgestillt. Gut, also ne, so und das, ey, hallo, egal, ob die Familie, ne, ob das Kind irgendwie 6 Monate gestillt wurde oder 18 Monate oder 3 Jahre, hey, das gehört gefeiert, die hat Großartiges geleistet. Erst hat der Körper einen anderen Körper gebaut und dann hat er ihn auch noch ernährt. Wow, ja. Und dieses immer, nur weil wir diese Gruppe oder diese Menschen feiern, heißt das ja nicht, dass wir die anderen nicht wertschätzen, ja, also wenn wir jetzt sagen, wow, ne, ich mache einen Artikel über Handball. Wie toll ist Handball? Ja, aber Moment, du kannst ja jetzt nicht über Handball, also es gibt ja auch Fußball.
Fußball.
Ne? Fußball ist viel besser. Ja, also was sollen denn jetzt die ganzen FußballerInnen denken, wenn du nur über Handball schreibst? Also da müssen wir schon auch, und da denke ich mir, das ist jetzt das, ernsthaft?
Das ist das Rest des Best wieder, ne?
Ja, genau.
Genau dieses, und damit geht man ins Wochenbett rein. Und dann denkt man sich so, ups, also so ging es mir dann irgendwann, ich so dachte, ups, was ist denn hier los? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie fühlt sich das nicht so an, wie ich es mir vorgestellt habe. Irgendwie ist das alles schwieriger, irgendwie gibt es da so viel mehr zu lernen, dass ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und irgendwie kann ich es nicht allen recht machen. So, ich habe es natürlich lange Zeit trotzdem versucht irgendwie. Es ist natürlich gescheitert. So, aber das war auch, das war letztendlich auch der Grund, wo ich so dachte, warum redet niemand irgendwie so darüber, irgendwie, dass es so viele Widersprüche gibt, dass da so ein Riesendruck ist, yes, in diesem ganzen Stillthema. Und das war ja gerade, als ich das erste Mal schwanger war, kam so gerade so auf, so die Mütter, die wurden gesehen, auf so einer feministischen Bubble irgendwie. Und ich dachte so, ist das stehen, taucht das irgendwo auf? Nee, also das war, stand ich so da irgendwie mit Milcheinschuss und dachte mir so, ups. Ja. Was ist hier eigentlich los? So, ne?
Und weißt du, Britta, das geht ja schon viel, viel früher los, ja. Also Thema Aufklärungsunterricht, ja. Wir lernen, okay, Brust wächst in der Pubertät und wenn man ein Baby hat, kommt da Milch raus. Das zieht sich so von der Grundschule über die weiterführende Schule Ende. Ich würde mal behaupten, ich habe fast alle Aufklärungsbücher für Kinder hier liegen. Also ich habe so einen ganzen Wagen voll damit, ja. Und ich habe jetzt auch noch mal in der Fortbildung Sexualpädagogik gesagt, ich habe die alle durchgeguckt. Meine Große hat mir geholfen und wir haben noch nicht mal in allen die Brust überhaupt gefunden, als Organ, als Teil, ja, sondern dann geht es halt oft einfach tatsächlich nur um die sexuelle Ebene oder halt noch Menstruation, das kommt jetzt so ein bisschen durch und Anatomie, aber eher der, ja, primären Geschlechtsorgane. Und in einigen wenigen war auch die Brust drin, aber auch wieder, sie wächst in der Pubertät, wenn man ein Kind hat, kommt Milch raus. So, ja. Ende Gelände.
Einfach und das doof, auch so, als wenn man einen Hahn aufdreht. So.
Ja, ja, genau. So, genau. Und so habe ich mir das damals ja auch mit meinem ersten Kind vorgestellt. Ne? Ich habe zwei Brüste, das Baby kommt, fertig. Ja. Ne? Dann stille ich 6 Monate, trinke 2 Tassen Salbei-Tee und dann wird es frei. Also, weiß jetzt nicht, was ihr alle so habt. Ja. Und eine Freundin von mir, die sagte mal, Ramona, das ist wie so ein Geheimclub, ja. Alle wissen was, aber du kriegst erst was erzählt, wenn du in dem Club schon drin bist. Und dann weißt du ja gar nicht mehr,
ja, und
du in dem
bloß
Club
nicht
überhaupt drin sein willst.
Also das habe ich die ganze Zeit schon im Kopf, bloß nicht auch noch vor Männern darüber sprechen. Nee. Um Gottes Willen, die Armen. Weil ich habe zum Beispiel, ich hatte einen Vasospasmus, also das Team, da zieht sich so, ziehen sich die Gefäße in der Brustwarze so zusammen. Mhm. Ja, und es ist dann so weiß und wahnsinnig schmerzhaft. So. Also top, in Ramonas Buch habe ich da mal ein Bild davon gesehen. Ja? Wusste ich natürlich nicht, dass es sowas gibt. Und dann habe ich es halt mal erzählt, weil Leute gefragt haben, ich habe nach 8 Wochen dann abgestillt, aus verschiedenen Gründen. Das war einer davon, die wahnsinnigen Schmerzen, weil wir das in den Griff bekommen haben.
Und weil wir uns noch nicht kannten.
Und weil ich Ramona noch nicht kannte, genau. und dann so, ja, das kannst du ja nicht erzählen und so. Und ich so, ja, bitte Mann, jetzt, was soll denn passieren? Ja, wird jetzt umfallen.
Ja, genau.
Also keiner erzählt einem das.
Ja, ja, genau.
Also was ich meine Mama hat schon, die hat sich immer beschwert, das war eher der gesellschaftskritische Aspekt, dass sie gesagt hat, ich wollte stillen. Und meine Mama, also meine Oma jetzt, die fand es doof, weil meine Oma hat Kinder bekommen in den frühen 60er, also späte 50er, frühen 60er, da war halt einfach Flaschenmilch voll die Errungenschaft und ich kann auch total verstehen, aus welchen Gründen das damals voll gut war. Und die haben dann gesagt, das kannst du ja nicht machen, wir können doch jetzt so tolle Flasche geben. Und die hat sich da immer auch sehr dagegen gewehrt und sich durchgesetzt zu stillen. Und da war das ja manchmal noch schlimmer, glaube ich, wie man angeguckt wurde. Den Aspekt habe ich mitbekommen. Aber da sie sehr gut und viel und unkompliziert stillen konnte, konnte sie mir auch nicht erzählen, was da alles schief geht, sage ich mal. Aber ich hatte halt nur die Erzählungen von meiner Mama, weil sonst niemand drüber geredet hat.
Und das ist so krass, ne? Also wieder die Schleife zu vorhin. Wir kriegen es in den Medien nicht mit, wir kriegen es in der Bildung, in der Schule nicht mit. Wir haben keine Vorbilder, ne? Wir leben nicht mehr in der Großfamilie, wo 3 Cousinen am Tisch sitzen und stillen, ne? Das sehen wir halt auch nicht mehr. Und dann habe ich vornehmlich Frauen, ja, in der Beratung sitzen, die mir auch nicht sagen können, wie sich ihre Brust vor der Schwangerschaft angefühlt hat, weil sie halt noch nie angefasst haben. So, und dann bin ich halt nicht nur beim Thema Stillen, sondern da bin ich halt auch beim Thema Körperwahrnehmung, bei Prävention, Brustkrebs, ja, also nach der Weltstillwoche kommt direkt der Pinktober, ja, und das finde ich halt so krass, dass wir überhaupt nicht aufgeklärt sind, wie funktioniert unser Körper. Nicht jeder Knubbel ist gleich ein böser Krebstumor, ja, sondern das kann halt auch tatsächlich mal eine geschwollene Milchdrüse sein. Ach, ich habe Milchdrüsen? Ich stille doch gar nicht. Ja, also ne, so, und das finde ich halt so schade einfach. Und ich habe so viele, die mir dann in der Beratung sagen, oh, hätte ich das mal vorher gewusst, das hat mir keiner gesagt.
Das war tatsächlich für mich auch eine Erkenntnis. Mein großes Kind hat zu mir gesagt, Mama, du hast jetzt dieses Buch geschrieben, magst du nicht mal in meiner Schule lesen, Grundschule? Und ich war so, da war das Buch noch nicht draußen, ich war so, weiß nicht, bisschen komisches Thema, weiß ich nicht. Und mittlerweile bin ich so, ich glaube, ich melde mich bei denen mal. Ich glaube, ich sage mal Bescheid und dann können wir mal ein bisschen über Consent reden und dann können wir mal ein bisschen über Widersprüche reden und über Mutterbild und so. Und ich kann jetzt vielleicht körperlich nicht so super viel erzählen, aber ich dachte mir so, ey, also ganz ehrlich, ich habe da schon mehr, weil wer, den ich den Kids irgendwie mal zeigen könnte. Und ich glaube, Sexualkundeunterricht ist ja, glaube ich, vierte Klasse.
Dritte, also so vierte. Und eigentlich, ich habe jetzt so gesehen,
wo es so langsam anfängt, so, und ich mir denke, eigentlich rein in die Schulen.
Und noch trauriger, also in vielen Sachkundebüchern ist es eigentlich auch fürs erste, zweite Schuljahr schon vorgesehen. Natürlich nicht in der Ausführlichkeit, aber zumindest schon mal Körperteile, ne, so Anatomie so ein bisschen. Aber das machen sie alle nicht, weil sie A, keine Zeit haben, aus anderen Gründen, das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber halt eben auch so, ach, das kommt dann im dritten, vierten Schuljahr nochmal. Und dann kenne ich auch da genug, wo es dann doch noch hinten runtergefallen ist oder man macht halt mal so einen Projekttag und fertig oder so. Ne? Gibt natürlich auch die Ausnahmen, die ganz tolle Themenschwerpunkte, Themenreihen machen, LehrerInnen, die sich engagieren und so. Ne? Aber in der Regel haben die kein gutes Material. Das ist so das, was ich hier erlebe. Und Das ist echt einfach so ein Punkt. Und ich mache das ja, ich gehe ja in Grundschulen und kläre auf. Und ich war mit einer befreundeten Hebamme zum Beispiel in einer Klasse. Und ich dachte, ja gut, okay, wenn die Hebamme dabei ist, dann wollen die eh nur das Baby und das Becken und die Nabelschnur und keine Ahnung. Ne? Nee, die wollten alle meine Brüste. Die wollten alle, darf ich die Brust nochmal anfassen? Und wie war das nochmal? Und das Spannende, und das war so schön, die Kinder hatten alle, also nicht alle, aber viele, wussten, ob sie gestillt wurden oder nicht. Oder haben das bei ihren Geschwistern gesehen. Oder konnten erzählen, ja, die Mama hat am Anfang ganz viel geweint und es hat nicht geklappt und jetzt hat das Baby halt die Flasche bekommen. Also die sind ja mit dem Thema konfrontiert und vertraut irgendwie. Ne? Und ich sage halt auch immer, ey, also ne, meine Kinder können irgendwie die Labmagenverschiebung der Kuh erklären, dank Checker Tobi oder weiß nicht, wie sie alle heißen, Erik, Marina, Anna und so weiter, ja. Oder das Liebesleben der Kellerassel erklären. Aber was ist mit unseren eigenen Körpern? Darüber lernen sie dann irgendwie nichts, so, ne? Und natürlich nur so spannende Sachen wie, funktioniert der Sehsinn? Ja, klar, ist natürlich, kann ich schon verstehen, jeder hat ja auch Augen, Brüste hat ja, Brüste hat auch jeder, doof. Also ne, da komme ich manchmal an meine Grenzen, wo ich so denke, ja, was ist die Begründung, dass wir das nicht lernen, dass wir nicht gut über unseren Körper Bescheid wissen und eben auch über Brüste, ob ich jetzt stillen möchte oder nicht. Und deswegen war mir mein Titel so wichtig und ich bin so glücklich, dass mein Buch heißt, wie es heißt, Obenrum frei, weil es mir genau darum geht, eben, obenrum, also nicht nur auf Brustebene, sondern auch im Kopf frei zu sein und entscheiden zu können. Ja, weil ich denke halt immer, hey, erst wenn ich doch alles weiß und, oder alles ist immer schwierig, ich weiß auch noch nicht alles über Brüste, aber weil wir immer dazu lernen, aber wenn ich doch aufgeklärt bin und informiert bin, dann kann ich doch eine gute Entscheidung treffen. So.
Und ich finde auch gerade diese Aufklärung, dieses Bescheidwissen, das hat ja sehr viel, das bringt ja sehr viel Selbstermächtigung mit sich. Ne? Also man kann einfach sagen, okay, da passiert gerade was, okay, ich kann das einschätzen, okay, ich spüre, da ist irgendwas anders, vielleicht stimmt da irgendwas nicht mit mir, ich weiß Bescheid, ich kann vielleicht auch, wenn ich ein Problem habe, irgendwie mal vom Fachpersonal sagen, Leute, da ist irgendwas anders. Ich muss nicht immer alles glauben und kann auch mal auf den Tisch hauen und kann sagen, ja, ich bin vielleicht gerade gereizt, aber weißt du was, das ist völlig normal gerade mit meinem Zyklus oder auch außerhalb davon natürlich, jederzeit, aber dass man einfach sagen kann, Leute, nee, also das, ich nehme das jetzt einfach nicht mehr hin, das ist jetzt so, so ist mein Körper, so bin ich und dann lernt man sich ja auch selber so mehr wertschätzen, ne?
Irgendwie. Ja.
Und steht dann mehr für sich einfach und sagt, okay, so und so funktioniere ich, also so funktioniert mein Körper und so funktioniere ich auch.
Ja, total.
Wie lange ich gebraucht habe, um zu checken, dass während der oder kurz vor der Periode meine Brüste so wehtun. Und immer wieder dachte ich dann so, ah, was ist jetzt da? Und dann habe ich es mit meinem Zyklus nicht in Verbindung gebracht und eben war auch mal beim Arzt und so, es fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen geschwollener an und dann, also wo ich mir gedacht, hätte man mir ja auch mal vorher sagen können, so ein bisschen. Dass Periode halt einfach nicht nur einmal im Monat bluten heißt, sondern was da in meinem Körper passiert, was es für ein, dass es einen Mittelschmerz geben kann während dem Eisprung, dass die Hormone kurz vorher durchdrehen und man drei Tage Weltschmerz empfinden kann, dass die Brüste anschwellen, abschwellen, hängen, dass man einen Blähbauch haben kann, wo man nicht plötzlich eine Diät anfangen muss, weil das nämlich nach dieser Zyklus quasi wieder weg ist. Und dieses ganze Paket, das ist ja wirklich nicht nur, du brauchst dann eine Binde, sondern...
Das haben wir auch gelernt, nur das, wie man es verstecken kann. Das habe ich gelernt in der 5., 6. Klasse,
genau,
war das bei uns
du damals. Du kannst da was in deine Unterhose legen oder es gibt was zum Einführen. Genau. Danke,
man
tschüss.
Man könnte aber so viel schöner für sich auch sorgen einfach, wenn man Bescheid weiß. Also wenn ich an einem Punkt bin im Monat und mir denke so, boah, warum will ich denn gerade schon wieder alles anzünden? Gucke ich den Zykluskalender und so, ah, okay, alles klar.
Also doch lieber nicht die Selbstständigkeit hinschmeißen, denke ich mir,
jeden
Monat. In zwei Tagen finde ich es wieder cool.
Ja, aber dann weiß ich auch, okay, ich gehe da jetzt durch, ich passe ein bisschen auf, ich lege mich vielleicht doch nochmal extra ins Bett, wenn ich es gerade kann irgendwie und lese doch nochmal einen Comic, bevor ich irgendwie jetzt total reinbutter, weil ich weiß, in drei Tagen kann ich es auch wieder irgendwie. Da geht das dann. Und dann kann ich einfach viel besser auf mich aufpassen in dem Moment und das bringt ja auch allen irgendwie was so, ne?
Ja, definitiv.
Total. Und ich finde, uns fehlt einfach dieses Körpergefühl und dieses, also Körperwissen und auch Körpergefühl und dieses auf den Körper hören, ja, so. Total. Und das ist halt auch wieder was ich dann erlebe in dieser Phase des Stillens. Das haben ganz viele einfach nicht mehr. Und dann wissen die nicht, was ist normal, was ist okay, was ist, ne, so, was wir jetzt rausgefunden haben mit, ne, ach ja, okay, alles klar, geht gleich wieder vorbei, ne, so. Und man steht vor diesem Riesenberg und denkt, ach du Scheiße, bleibt das für immer so und es wird immer jetzt so sein und ich werde immer 24/7 stillen oder ich werde immer, ne, so. Aber so bleibt es ja nicht. Es verändert sich ja. Aber auch darüber reden wir ja nicht, ne? Und auch was Stillen bedeutet. Ich erlebe das so, oder generell, ne? Wochenbett, ein Kind haben, Eltern sein. Ne? Da kann man auch 10 Bücher lesen und 15 Geburtsvorbereitungskurse und weiß ich nicht was machen. Wie das dann sein wird, ne? Das ist ja schon, das muss man erleben. Ne?
Oder Mama-Fürsorge-Podcast hören können. Kann man auch gut machen, um so Schwangerschaft, Wochenbett. Ne?
Empfehle ich immer wieder, wenn es heißt, ja, was kann ich denn machen, wie kann ich mich denn vorbereiten, sage ich, lest Berichte, aber gute, schöne, ehrliche Berichte. Nicht nur die Horror-Stories und auch nicht nur irgendwie die Bullabü, alles ist fein Geschichten, ja. So, es gibt so tolle Podcasts wie den Mama-Fürsorge-Podcast, wo es einfach verschiedene Themen gibt, wo auch ehrlich gesprochen wird, ja, und nicht nur irgendwie alles ist funny und lustig, ja, sondern wo halt auch, wo es ein bisschen in die Tiefe geht und wo man mal drüber nachdenken kann. Und gleichzeitig erlebe ich aber tatsächlich immer wieder diese Verblüffung von, ach krass, das muss ich jetzt jeden Tag machen, so, ja, weil immer noch so dieses Bild vorherrscht, naja, dann stille ich da ab und zu mal, ne, das dauert dann, weiß nicht, so 5 bis 10 Minuten vielleicht und danach schläft das Baby 3 Stunden und ne, dann kann ich ja zwischendurch ein bisschen Pilates machen und die Bude putzen und mich dann noch auf einen Chai Latte treffen.
Der größte Funfact bei allen Lesungen, so, was denkt ihr, wie viel Zeit braucht das Stillen? Und dann heißt es so, naja, so, Vollzeitjob. Was? Das ist alle immer so, man sieht richtig sowieso die Köpfe so halb explodieren irgendwie. Das heißt, ja, natürlich, man ist mit sehr viel wenig, also, ne, also es ist gleich das Windelnwechseln von dem Papa beispielsweise nicht aus.
Nee.
Das habe ich so.
Also,
okay, dann wechselt er halt die Windeln, ja, kein Problem. Macht man auch oft, okay. Aber nicht ansatzweise so viel. Und ich finde es einfach so wichtig, dass man das Stillen eben auch als Aufgabe sieht, die man sich aufteilt. Irgendwie.
Ja.
Klar, ist das körperbasiert. Klar liegt das meistens bei einer Person. Aber dafür könnte man ja irgendwie auch so einen Ausgleich schaffen und dann ist das mit dem Stillen auch entspannter.
Yes. Und nicht nur das Stillen an sich als Aufgabe zu verstehen, also gerade am Anfang, sondern auch das sich kennenlernen und das Einspielen. Ich sage immer, ey, Stillen ist ein Teamsport. Und keiner ist mit seinem Doppelpartner, Tandempartner, weiß ich nicht was, nach 3 Tagen zu Olympia gefahren. Die trainieren Wochen, Monate, Jahre zum Teil und schaffen es noch nicht mal zu Olympia. Und das ist okay, die sind dann trotzdem glücklich in der Regionalliga. Ja? Und alle denken aber, das Stillen muss an Tag 1 funktionieren. Und spätestens an Tag 5 muss das flutschen wie, weiß ich nicht, ne? Weil man hat ja auch, also man kriegt das ja auch so vermittelt, man hat ja nur das Baby und ist zu Hause. Mhm. Ja? Genau. Ja. So, und jetzt mal alles andere ausgeblendet, ne? Also Plazentawunde, Rückbildung und so, also ne, das können wir jetzt auch noch, ne? Aber wenn wir nur wirklich nur das Stillen rausschneiden würden, was gehört alles dazu? Ich muss mich irgendwie bequem hinsetzen, ich muss das irgendwie lagern, ich muss das Kind irgendwie an die Brust kriegen, ich muss es vielleicht nochmal abmachen, wieder dran machen. Dann fällt mir auf, ach shit, ich hab Durst. Ja, dann stehe ich nochmal auf, das Ganze von vorne an, ach, jetzt hat sich's voll gekackt bis zum Nacken, ich kann nicht warten, bis das Stillen zu Ende ist, ja, weil sonst muss ich leider die Wohnung abfackeln. Ja, also so, und dann dauert das Stillen halt irgendwas zwischen 15 Minuten und vielleicht sogar 45 Minuten und das mache ich 8 bis 12 Mal in 24 Stunden und dann lasse ich die immer rechnen. Ne? Und dann sage ich, wie viel ist das so ungefähr am Tag? Ja, so wie viel Zeit bleibt dann noch übrig? Und dann nehmen wir nur deine Grundbedürfnisse. Du gehst selber auf Klo, du gehst selber was essen, du gehst selber was trinken. Einmal Zähne putzen in 24 Stunden. Reicht jetzt erstmal für die erste Zeit. Duschen reden wir gar nicht, weil das geht alle 3, 4, 5 Tage mal, ne? So. Und wie viel bleibt dann noch übrig? Ach, schlafen musst du noch. Okay. Ne? Also dann kommen wir ganz schnell an so einen Punkt, wo wir merken, ja, krass, ne? Das ist ein echt krasser Job. So.
Und das sind nur die körperlichen, also nur die körperlichen nur. Komponenten, genau, weil dieser ganze Mental Load, der hinter dem Stillen steckt, der ist ja da noch gar nicht mit einberechnet. Genau. Ich habe so gedacht, okay, Mental Load muss jetzt mit rein in meinem Buch und dachte so, okay, wie, ich so überlegt, wie, ist das überhaupt ein Ding? Ich habe angefangen nachzudenken, was hängt da alles dran? So, was hängt da alles dran? Okay, welche Stilleinlagen wegwerfen, nicht wegwerfen, Stilloberteile, Spucktücher, wo lege ich die überall hin? Still-BHs irgendwie, ne, die man auch mal aussuchen muss, gucken muss, ob die passen,
passen ob man die
erneuern muss irgendwann.
Also mir
so, und dann hatte ich plötzlich so eine lange Liste und dachte mir so, okay, it's the thing. Und das ist die Brainwork, die dahinter steht. Also man ist sowieso schon körperlich komplett gefordert, man ist ständig am Machen, am Tun, man fühlt sich ja oft ausgesaugt, um was das Wort ist, pun intended. Und dann hat man aber auch noch ganz, ganz, ganz viele Sachen im Kopf und allein das Stillen hat so viele Sachen, so viel unsichtbare Arbeit, die man im Kopf hat, wie man das am Anfang überhaupt, also ich habe es gnadenlos unterschätzt.
Plus, Britta, überlegen, kann ich da, wenn ich da jetzt hinfahre, stillen oder nicht? Okay. Fühle ich mich da sicher genug? Ist da ein Platz? Kann ich mich da zurückziehen? Wie wird das? Finden die das doof?
Und bin ich da gestresst und dann funktioniert es nicht richtig, weil mein Kind dann irgendwie unruhig ist? Und,
weil ne, die Verwandtschaft steht schon Schlange und die wollen das jetzt alle sehen und ne, den Thronfolger und Thronfolgerin. Und jetzt sind die ja auch extra angereist, die 753 Kilometer. Und dann muss ich ja schon irgendwie, aber ich kann ja dann auch nicht einfach sagen, ich gehe ins Schlafzimmer. Doch, kannst du. Du gehst dahin, wo du willst. Ja, also ich bin schon mit schlafendem Baby aufgestanden und habe gesagt, oh, ich glaube, ich muss mal eine Runde laufen, das ist ganz unruhig. Ja, also, hey, ja, du entscheidest. Your baby, your choice. Und das finde ich halt so wichtig. Und gleichzeitig, weißt du, Britta, das ist auch gerade so eine neue Diskussion, die mir so ein bisschen auf den Keks geht. Diese Diskussion, Flasche kostet. Ne? Also wir gehen so zwischen, je nachdem, was man nutzt und wie viel man braucht und so, zwischen 75, 120 Euro im Monat aus, was Flaschennahrung kostet. Und dann heißt es, Stillen ist umsonst. Ne? Also kostet ja nichts. Ne? Und genau, also ich würde gerne 5 Augenbrauen hochziehen ja, und sagen, nee, Stillen ist auch nicht umsonst. Ne? Also gut, ne, die Mutter ist jetzt keine Milchkuh, die man gut füttern muss, ja, aber trotzdem, ne, was du eben aufgezählt hast, Britta, ich habe zum Beispiel nie Stilleinlagen gebraucht, aber andere brauchen die halt ständig, ja? Oder,
ja, ich habe die schon gebraucht. Ne,
genau, so. Oder Still-BHs, ne? Das ändert sich auch. Ich sage auch, kauft euch keine 5. Ihr braucht vielleicht 2, 3 nochmal eine andere Größe, weil sich die Brust verändert während der Stillzeit. Ne? Die bleibt ja nicht so wie am ersten Tag und die bleibt auch nicht so wie nach 3 Monaten dann vielleicht, ne? Und solche Sachen und alles, was du eben aufgezählt hast, Britta, das kostet auch. Das kostet Nerven, das kostet Zeit, das kostet Kraft vor allem, ne? Gar keine Frage. Und gleichzeitig möchte ich aber auch mal nochmal eine Lanze für das Stillen natürlich auch brechen, so, ja. Neben allem, oh, das ist so schön und romantisch und Bindung und blabliblub. Es ist und bleibt halt einfach. Ja, also ich werde nie vergessen, wie die Mutter einer Alleinerziehenden, ganz jungen Mutter, zu mir, also die Oma quasi, ne, zu mir sagte, naja, aber dann ist ja auch mit der Flasche einfacher, wenn sie alleine ist. Und ich saß da, ich war erstmal so perplex und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil ich dachte, nee, ne Scheiße, ist das einfacher. Ja, die Oma ist jetzt 4 Tage da, dann ist die Oma wieder weg. Dann kommt nochmal die beste Freundin und die kann aber auch nicht irgendwie alle 3 Wochen eine Woche frei machen, um dann die junge Mutter zu unterstützen. Und die Flasche, die macht sich halt nicht von alleine. Ich muss den ganzen Bums kaufen, ich muss das sauber machen, ich muss das zubereiten, auch nachts um 3, auch wenn ich mir die Thermosflasche und keine Ahnung was, ja, ich habe da einen heiden Respekt vor. Also ich glaube, hätten wir ein Flaschenbaby gehabt, wir wären, keine Ahnung, wir hätten wahrscheinlich 37.000 Flaschen gehabt, weil wir sie immer vergessen hätten. Ja, ach shit, ah ja, dann geht nochmal schnell einer in die Drogerie und kauft etwas, ja. Die Brust kann ich nicht vergessen, die habe ich halt immer dabei. Ja, so, und ich mag halt auch diese pragmatischen Dinge vom Stillen. Es ist immer wohltemperiert, es ist immer da, es ist, ne, ich habe es mit mir, ich kann es nicht vergessen. Auch Thema Neurodivergenz, ne? Also Neurodivergenz und Flasche finde ich auch, ey, heiden Respekt davor, ja. Die Brust hast du halt dabei, im Zweifelsfalle, ja. So. Und da finde ich diese Kosten-Nutzen-Rechnung echt ein bisschen schwierig, weil so einfach kann man das nicht sagen. Flaschen muss ich kaufen und Brustmilch habe ich da, ja, prinzipiell ja. Beides kostet unterschiedliche Dinge, aber Zeit kostet beides, ja.
Ja, also Flaschen, wir hatten ja nur ein Flaschenkind beim ersten und dann beim zweiten habe ich ein bisschen gestillt in der Flasche. Und du hast vorhin gesagt, wir feiern jeden Scheiß. Ja. Als wir endlich diesen doofen Sterilisator aus der Küche weg hatten und diese Flaschen und dieses Zeug, da habe ich gefeiert, weil das war, das hat so viel Raum auch in der Wohnung eingenommen. Und dann immer, dann, weißt du, wenn es an die Brust will, dann ist die da und dann kommt im Idealfall auch die Milch, so. Aber da, du musst ja erst die richtige Temperatur. Wir hatten dann so einen Durchlaufkühler, was es nicht alles gibt,
ja.
Um irgendwie auch in der Nacht und hin und her. Und ist dann das Wasser sauber genug und weiß der Geier,
genau, dann
was mich das
Urlaub
an Zeit
hat das,
und Nerven
hat das Ferienhaus gekostet. Kupfer oder Bleirohre?
Ja.
Welches Wasser können wir nehmen? Sollen wir doch lieber, ich gehe mal stilles Wasser einkaufen, ja? Aber nee, klar, Flasche ist viel einfacher. Ne?
Also das ist wirklich nicht. Also ich fand beides herausfordernd, sagen wir mal so, ja.
Genau.
Das Kind satt zu kriegen ist einfach herausfordernd und das und du weißt vorher halt gar nichts.
Ja,
aber wenn man weiß, dass man Flasche gibt, dann kann man sich da wenigstens vorher, also da gibt's mehr Infos, fand ich.
Genau.
Oder gab's vor 8 Jahren.
Genau, ja, genau. So, und dann ist ja natürlich auch spannend, warum gibt es die Informationen? Wer hat Interesse daran, diese Informationen zu verteilen?
Werbung.
Ich erinnere an das Motto, ne? Du entscheidest nicht die Werbung. Und nochmal kurz zur Flasche, ne? Ich finde das auch so krass. Es wird ja dann auf, ach, dann gib doch die Flasche, ist ja viel einfacher. Genau, Tante Uschi, du kommst heute Nacht um 3:30 und machst die Flasche und dann um 4:15 nochmal und vielleicht auch kurz vor 6 nochmal, ja? Du kommst dann und machst das? Schade. Ja, also ich kenne Modelle, wo Familien das irgendwie zwischen den Elternteilen aufgeteilt haben und so, ne? Natürlich kann das auch mal eine Nacht erleichtern, ja? Als wenn nur die stillende Person zuständig ist. Keine Frage. Aber das wiegt die Nachteile der Flasche für mich überhaupt nicht auf. Also für mich persönlich, ne? Weil das ich wie gesagt, ich habe da einen heiden Respekt vor allen, die pumpen, die Flasche geben, die Pulver anrühren, finde ich mega, gar keine Frage. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, so eine Netzwerkveranstaltung, was gibt es hier in der Region für Organisationen, Menschen, Institutionen, die für Familien arbeiten? Und ich durfte über einen kleinen Vortrag halten über das Thema Kita-Start mit Stillkind. Und das ist ja auch immer noch so ein Thema, ne? So, ja, du kannst ja keine, ne, Kita-Start mit Stillen, die müssen alle vorher abstillen, weil sonst, keine Ahnung. Und dann habe ich die nämlich auch gefragt, was ist denn mit den Flaschenkindern? Weil ich wette, dass ganz viele Kinder, die mit einem Jahr eingewöhnt werden, immer noch eine Flasche bekommen. Und sei es nur abends oder am Nachmittag oder so. Da sagt keiner, Mensch, Frau Müller, da müssen Sie aber vorher die Flasche abgewöhnen, bevor Sie hier, ne?
Also ich finde das so einen krassen, was für ein krasses Marketing das war. Da musste ich vorhin schon dran denken, als du gesagt hast, dass dir wurde gesagt, warum willst du denn stehen? Eine Flasche ist doch besser und so weiter. Was für ein krasses Marketing-Ding das eigentlich war von der Industrie, uns das zu verkaufen als etwas, das uns viel, viel mehr Freiheit gibt.
Ja.
Also so, und welche Freiheit irgendwie so, ne?
Genau. Ey, da krieg ich die Krätze, ja. Also der eine Punkt ist ja die Freiheit und der andere Punkt ist ja, das ist viel besser. Und ich erlebe es immer noch. Also mein Highlight dieses Jahr war eine Kinderpflegerin, also eine Kindergesundheitspflegerin, wie nennt man das? Also eine Kinderkrankenschwester, ne? So. Auf der Neo-Intensiv für Frühchen, die den Eltern ganz klar gesagt hat, also das mit dem Stillen würde sie lassen, weil das ja auch nicht so gesund ist für die Frühchen, weil die Pränahrung ja viel, viel besser ist, weil dann sei man ja auch sicher, dass das Kind alle wichtigen Inhaltsstoffe bekommt. Ja, so habe ich auch geguckt.
Also wer uns zuschaut, sieht sehr viele Fragezeichen gerade.
Also
Ich erinnere mich gerade an den Türen des Kreissaals bei der Klinikbesichtigung war eine Inhaltsliste oder zwei Inhaltslisten nebeneinander, die Pränahrung und dann hing da die der Muttermilch und die der Pränahrung war, was wird das gewesen sein, so ein A3-Plakat, A2 vielleicht und das andere war eine Liste, die bis zum Boden der Tür hinuntergereicht hat und unten hat man noch die Punkte gesehen, weil nicht alles drauf gemacht
hat. Ja, genau.
Alles klar.
Genau.
Also ich möchte hier nochmal sagen für alle HörerInnen, ihr dürft gern entscheiden, was ihr machen wollt und es hat beides Vor- und Nachteile und auch Flaschennahrung, da tut ihr eurem Kind nichts Böses, ich möchte das nochmal sagen, aber es geht einfach drum, dass halt einfach Mist erzählt wird in beiden Richtungen und überall und ständig und man dann als junge Mutter da sitzt und irgendwie heult, weil es still nicht klappt oder weil man gleich gesagt hat, man kann das nicht, weil man das körperlich nicht mag oder weiß der Geier was, weil einfach jeder irgendwie auf einen einredet, das wäre besser und da fehlt halt Wissen und das Wissen ist da, aber es wird halt nicht vermittelt, weil die Werbung gerne was anderes erzählen.
Die erste Person, die mit dir über Stillen redet, ist, wenn das Kind schon da ist, die Hebamme.
Ja.
Und vorher redet niemand mit dir drüber. Und ich habe mich falsch gefühlt als Mutter, weil das hat wehgetan, das hat nicht geklappt, mein ganzer Rücken war verspannt, weil ich eine falsche Position hatte. Ich dachte, ich bin zu blöd dafür, ich kriege das nicht hin.
Ja, und dann kommt noch jemand und sagt, ja, mit den Brüsten wird das auch nichts.
Ja,
ich finde das diese Solidarität, ne? Das ist so dieses ganz typische, diese Mütter, die müssen das jetzt alles irgendwie hinkriegen und die sind die großen Superheldinnen und die müssen das jetzt so machen, wie ich das jetzt glaube und so diese Anspruchshaltung auch dahinter irgendwie so, das ist doch das Beste, mach doch jetzt das Beste für das Kind, aber das sind irgendwie 15 verschiedene Sachen.
Genau, mach doch mal.
Anstatt, dass man sich mal hinsetzt, also ich will jetzt nicht Mom-Bashing machen, auch so untereinander natürlich, ist super, super wichtig irgendwie, dass man sich da nicht so vereinzeln lässt, aber auch so allgemein gesellschaftlich, dass man so sagt, so Leute, wisst ihr denn nicht, was da dranhängt?
Genau.
So, das ist so ein Haufen, was man da erst rauskriegen muss. Und das ist super, super, super individuell.
Ja, genau.
Und dann sagen wir Brust oder Flasche. Und ich denke mir so, naja, für die eine Person passt das super und für die andere Familie passt wieder das besser.
Ja. Genau.
Was ist denn so verkehrt daran, dass die Leute einfach happy mit dem sind und dass sie es sich vielleicht doch mal einfach machen, egal in welche Richtung irgendwie. Aber nein, Mütter dürfen sich nicht einfach machen.
Nee.
Müssen sich alles erst mal kämpfen.
Genau, und das ist halt, ne, deswegen sage ich immer, es gibt so viele Wege, wie es Babys und Brüste gibt, ja, so. Und nochmal zu dir, Katharina, weißt du, und ich unterstütze jedes Wort, was du eben gesagt hast, aber trotzdem müssen wir diese Ungleichgerechtigkeit oder diese Ungerechtigkeit, so, jetzt habe ich es, dieser Werbung nochmal darstellen, ne, weil natürlich können und dürfen wir, müssen wir irgendwie, ne, hier, ne, so gibt's Pulverersatznahrung und so, ne, irgendwie müssen wir klar machen, das gibt es das und müssen darüber informieren, dabei möglichst den WHO-Kodex einhalten. Und das ist irgendwie so völlig, völlig fein, ne? Weil das ist ja, also, ne, hier Thema Selbstermächtigung und ich entscheide und so, ne? Und wenn ich nicht stillen will und ne, du hast eben die Generation in den 60ern, 70ern, ne, so, ja klar, ne? So. Aber wenn wir gleichzeitig für das Stillen Werbung machen, dann sind wir die Stillmafia, mhm. Sind wir die Missionare, ne, die irgendwie missionieren, ne, alle müssen stillen, ja, ja, klar, Muttermilch ist das Beste für das Kind, jetzt kommen wir nicht so, dann ist das absolut antifeministisch, ne, also letztens wieder gelesen, dass wir quasi selber schuld sind, dass wir im Patriarchat feststecken, weil wir ja stillen. Wo ich so dachte, ah genau, also allein die Ernährungsform der Babys entscheidet darüber, ja, also. Und das ist halt gemein, ja, wenn du, ja, das ist halt echt einfach gemein, weil mir wird dann immer unterstellt, ja, und was ist mit denen, die es dann halt wirklich nicht und die Flasche geben, lieben aber ihr Baby genauso. Ja, sag ich ja, alles fein, so, aber trotzdem können wir doch bitte noch mehr über das Stillen wissen, weil wir wissen nicht genug über das Stillen. 90% der Schwangeren, ne, geben an, sie wollen stillen und dann sind es nach 4 Monaten nur noch 68% und nach 6 Monaten nur noch 40%. Wie kann das sein? Da spielt der
Werbung ja auch rein, ne?
Ja, ja, klar.
Also das ist jetzt so ein Wechselding. Es ist ja nicht nur diese Beeinflussung von der Werbung, sondern weil sozusagen es nicht genug Hebammen gibt, weil,
genau.
Keine Ahnung, Stillberatung nicht staatlich gefördert ist
beispielsweise. Genau, weil wir nicht aufgeklärt sind.
Deswegen sind wir extrem anfällig für diese Werbung ja dann auch und sagen, okay, wow, stimmt, du sagst, da ist was, die rettende Flasche, na, dann nehme ich die jetzt irgendwie auch.
Genau. So,
oder weil man halt auch im Krankenhaus dann gesagt kriegt, irgendwie, ja, hier, dann nimm halt die Flasche irgendwie, du hast zu wenig Milch.
Ja, ja, mit den Brüsten wird das eh nichts, Frau Meier. Ey, da könnte ich immer noch aus der Box springen, ja. Was ist denn das für ein Satz? Wir wären längst ausgestorben, wenn wir alle die falschen Brüste hätten. Ich habe so viele Frauen, die falschen Brüste. Eine Hebamme sagte im Kreißsaal zu einer meiner Klientinnen, naja, sie haben ja auch keine Anfängerbrust. Dann guckte ich in mein Regal mit ungefähr 700.000 Fachbüchern und habe das Wort, also hab nach der Anfängerbrust, also das ist hier, ne, also ich bin ja so ein visueller Mensch, ich stelle mir dann vor, so das hier sehen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, das ist die Anfängerbrust. Was ist die Anfängerbrust, bitte?
Pardon zum Anfängerbaby.
Ja, genau. Oh, das ist das Nächste, weil man reiche mir Fackeln und Mistgabeln. Also, da kriege ich.
Okay. Keine Mistgabeln.
Nein. Aber guck mal, wie krass das dann schon wieder ist, ja. Also keiner geht hin und sagt, oh, Herr Meier, mit dem Anfängerpenis, also das ist jetzt kein Anfängerpenis, ne? Ich weiß nicht, ob Sie mit dem Penis Kinder zeugen können. Da bin ich mir jetzt echt unsicher.
Wenn Penis im Podcast gesagt wird, muss man dann freizügige Sprache anklicken?
Nein.
Wie ist das? Wir hatten das noch nicht.
Entschuldigung.
Ja, aber vielleicht reden wir auch darüber zu wenig. Ich meine, wir sind da wieder in dem, man kann es erstmal mal nur falsch machen. Ja. Und das Wichtigste ist halt, ja, wir müssen selbst entscheiden und wir müssen dazu bemächtigt werden, selbstentscheidend durch Information.
Genau.
Ne? Nicht durch Werbung, sondern durch Info. Und das will ja die Weltstillwoche jetzt auch dieses Jahr nochmal in Fokus rücken. Und das finde ich so spannend. Und alle, die uns jetzt zuhören, die sehen auch, dass das ein Thema ist, das weit über Stillen hinausgeht. Ja? Mhm. Das ganz viel mit Mutterschaft zu tun hat und mit wie wir gesehen werden und wie unsere Körper auch in der Wissenschaft zum Beispiel gesehen werden. Ne? Also wie viel Forschung ist denn, also wenn Männer stellen würden, hätten wir wahrscheinlich, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden wieder.
Die hätten eine 1:1-Betreuung.
Ja, also da hängt halt so viel dran an, wieder wie immer, an Erwartungen und an Einschränkungen und an gegenseitigen Vorwürfen, das ist so schade und ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, wenn ihr uns schon öfter zuhört, redet drüber, ja. Also ihr seht, wie viel Potenzial da drin steckt, wie lange wir uns jetzt schon darüber unterhalten, wie viel Emotionen bei uns allen da mit reinspielen, ja. Und jetzt sind wir Leute, die sich viel mit dem Thema beschäftigt haben. Berufswegen quasi, ja. Also da muss man drüber reden.
Definitiv. Also mein Mann sagt immer, die Leute informieren sich mehr, wenn sie einen Kühlschrank kaufen, als wenn sie ein Kind kriegen oder in halt stillen wollen oder nicht stillen wollen oder ne, so. Und ja, ich glaube, das trifft manchmal zu. Es gibt auch die, auch da die Overachiever, die da alles, ne, schon, also die quasi den, die alles aufsaugen und sich super informieren, gar keine Frage. Aber es ist halt oft so, dass dieses, naja, das, also das erlebe ich halt, diese Diskrepanz zwischen, na, das wird schon, ich habe ja auch eine Hebamme, ich bin ja auch in der Klinik, die können mir alle helfen, das wird schon super, alles, das ist ja auch natürlich, ich lasse das mal auf mich zukommen, das wird schon.
Ist aber tatsächlich an und für sich eigentlich eine Einstellung, genau, die uns psychisch schützt. Gell?
Genau, also, und ich sage mal,
weil wir, das ist ja ein Lebensabschnitt, der kommt ohne Bedienungsanleitung. Weil ich, also ich kann mich ja über den Kühlschrank vorher sehr gut informieren, weil ich lese ja sogar von der neuen Fernbedienung die Bedienungsanleitung, ich lese alle Bedienungsanleitungen. Und mein Mann fragt dann irgendwann, ja, geht das nicht? Ich so, doch, das geht. Ich habe nachgelesen. Aber das ging ja nicht. Also das war für mich ja richtig schlimm. Baby bekommen ohne Bedienungsanleitung,
genau.
und stillen ohne Bedienungsanleitung, Windel wechseln, gibt's YouTube-Videos. genau. Und auf jeden Fall, ja. Was ich sagen wollte, ist, an und für sich ist es ja eine schützende psychische Total. Fähigkeit zu sagen, so, okay, ich lasse das jetzt mal kurz auf mich zukommen, ich hau mir jetzt, also bin, so Basisinformationen habe ich und dann schaue ich, was ich brauche, wie diese Situation sich bei mir entwickelt und hole mir dann diese Informationen zu. Aber wo wir vorher schon gesagt haben, es bräuchte diese Basisinformationen, also ich bräuchte die Aufklärung, Anatomie, Funktionen etc. pp., das würde ich brauchen und dann könnte ich mal gucken, okay, wie entwickelt sich das bei mir und was brauche ich dann noch an spezifischen Zusatzinformationen für meinen besonderen Nippel oder meine genau. besondere Brustform
ja.
oder mein Kind, das irgendwie noch nicht so gut saugt, etc. pp., was es halt alles dann für Hürden gibt. Da brauche ich mich ja nicht informieren, also brauche ich das nicht alles in mich aufsaugen und mich damit belasten genau. potenziell.
Ja, voll.
Und weil ich weiß ja noch nicht, ob ich dann, also ob das dann bei mir zutrifft.
Ja. So. Der Gedanke, der mir gerade so kam, ist gerade so, dieses, ich gehe da jetzt rein, das wird schon irgendwie, das geht einem ja super schnell verloren. Also spätestens beim Milcheinschuss ist das ja plötzlich weg. Und deswegen denke ich mir, eigentlich wäre es zu dieser Information, die man sich vorher sucht, auch super, super wichtig, Cheerleader um sich zu haben, die einen genau daran erinnern, die einfach die ganze Zeit sagen, du machst das super, du machst das toll, guck auf dich, guck, was du gerade brauchst. Irgendwie. Und du hast jetzt die Information, du hast das Werkzeug in der Hand und jetzt bleib bei dir und geh deinen Weg irgendwie. Und das, wo man vorher so besonnen irgendwie so reingeht, dass das einem auch nicht verloren geht.
Ja. Und Britta, das ist, als wenn du in meinen Beratungen sitzen würdest. Ich habe diese Woche erst wieder zu einer Partnerperson dann gesagt, und du bist ihr Cheerleader. Ja? Du sagst ihr jetzt den ganzen lieben langen Tag, wie toll sie das macht. Ja? Und nicht, bist du dir sicher, dass das jetzt, und ach, entspann dich doch einfach mal. Und ach, du musst sie jetzt auch einfach mal ablegen oder so. Also ne, das sind keine hilfreichen Sätze. Hilfreiche Sätze sind sowas wie, hey, wir schaffen das. Du schaffst das. Boah, was du heute schon geleistet hast. Wow, du ernährst unser Kind. Toll, du hast Milch. Das sind die Sätze, die wir brauchen. Ja.
Und sich dann so wie der Hulk vor den anderen zu stellen, genau. die ihm diese anderen Sätze sagen und zu sagen,
lass ich
jetzt nicht ran. Ja. Nee, wollen wir nicht.
Raus.
Ist negativ raus hier. Ja, genau,
raus. Genau, so. Und das finde ich auch total wichtig, ja. Und ich mag diese Gelassenheit. Ich sag auch ein Stück weit, ne, das können wir können uns so gut vorbereiten, wir können alle 1000 Bücher lesen und Podcasts hören und Vorbereitungskurse machen, Stillvorbereitungskurse machen und gleichzeitig müssen wir das erleben, was da kommt und was passiert. Und es kann auch sein, dass überhaupt gar kein Problem auftritt und alles ist supi und es ist genau so, wie wir uns das wünschen. Aber das wissen wir vorher nicht. Wir haben keine Kugel. Wir können nicht sagen, das wird so oder so. Und auch da halt ein Stück weit offen für sein und dann gucken, wie du gesagt hast, Michelle, ne? Dann suche ich mir da was raus und da was raus. Und da auch nochmal, ne, die Gleichheit tatsächlich, egal ob du stillst oder die Flasche geben wirst. Ich habe nämlich auch schon Flascheneltern beraten, die auch vor diesem Berg standen und nicht wussten, Ne? Also das wird ja nicht einfacher. Gut, du hast eine Verpackung, eine Milchverpackung, wo was draufsteht, ja.
Ja.
Aber die ist dann nicht kompatibel mit dem Baby, was du bekommen hast. Weil dummerweise hat das Baby keine Bedienungsanleitung, Packungsanweisung oder sonst was bekommen. Und das ist auch sowas, was ich immer mit Eltern im Wochenbett bespreche. Das ist spätestens nach einer halben Stunde Thema. Man bekommt dieses Baby, man darf das mit nach Hause nehmen und kriegt auch gleichzeitig die komplette Verantwortung mit, geliefert, ob man will oder nicht, und muss ungefähr 1000 Entscheidungen die Stunde treffen.
Mhm. Und man weiß, auf das Gefühl der Welt. Und mit dem Baby daheim reinkommen und dann steht man da zu dritt und denkt sich so, aha. Scheiße.
Ja, genau. Also meine Kinder kamen ja alle zu Hause zur Welt und das war immer, also gerade beim ersten und auch beim zweiten war das so, die geht jetzt? Wieso geht die denn jetzt? Ich dachte, die wohnt hier, die Hebamme. Wann kommst du denn? Heute Nachmittag um 3? Das sind noch 9 Stunden. Was machen wir denn so lange? Also, ne? Und das ist dann egal, ob du stillst oder nicht stillst. Diesen Moment wird es halt geben und diese Erkenntnis, ne? Und auch die Erkenntnis zu haben, wir entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen zu diesem Zeitpunkt. Das kann in 3 Tagen anders aussehen, weil ich dann die Erkenntnis habe, wir machen das doch ganz anders. Oder das Baby braucht was anderes. Oder keine Ahnung. Und das ist ganz, ganz schwer, ja, zu vermitteln. So.
Die geistige Flexibilität und auch die emotionale Flexibilität, die geht einem ja dann auch sehr schnell flöten, wenn man von allen Seiten ständig irgendwelche Sachen hört, die man so für sich irgendwie verarbeiten und bewerten erstmal muss. Ne?
Genau, ja, soll es irgendwie emotional
plötzlich höher, als es also je zuvor war, oder? Weil jetzt geht es um ein Lebewesen, jetzt geht es jetzt um den Menschen, den man da drin gebaut hat. Also so, es geht nicht darum, wie die Pflanze gegossen werden muss,
ja,
und dann vielleicht leider eingeht und man kauft sich eine neue im Obi. Oder also in einem Gartenbaumarkt.
Ja.
Sondern eben, es geht ja wirklich um was.
Ja, dadurch. Und ich weiß nicht, wie ihr das beobachtet, wenn ihr mit Familien arbeitet. Also ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren, also die letzten 2, 3 Jahre, ist es krasser geworden, dass alle möglichst alles richtig machen wollen und Fehler schlecht verziehen werden. Also von sich selbst, aber auch so vom Umfeld, also ne, so das gefühlte Umfeld. Und ich sage dann immer, ja, es kann sein, dass du heute eine Entscheidung triffst und 3 Tage später denkst, ach shit, das war irgendwie doof. Jetzt machen wir es anders. Ja, keiner wird das Baby, also ne, ich sage dann immer so was Abstruses wie, okay, ne, also wenn du das Baby jetzt bei Regen nur im Body auf die Wiese legst und sagst, gut, ich gehe kurz einkaufen, bis später, mein Schatz, ja, das ist falsch, darauf können wir uns einigen, ja. Aber wer das macht, hat ganz andere Probleme. So. Und alles, was dazwischen passiert, in diesen Grautönen, ja, in diesen Zwischentönen, das ist ein Ausprobieren. Das ist tatsächlich Try and Error, zu gucken, ah, brauche es doch noch mal, ah, nicht die Brust, ah, doch noch mal, da, nee, dann lieber tragen. Ah, wir machen jetzt noch mal eine Windel. Ne? Wie mache ich eine Windel? Wir haben mal Stoffwindeln ausprobiert, ist doch nichts für uns. Ist okay, hey, habt ihr ausprobiert, ne? Also da gibt's ja 100 und 1000 Themen, aber dieser Druck ist so krass auf diesen Eltern, bloß keinen Fehler machen, weil ich frage dann immer, was passiert denn dann? Darauf haben die natürlich keine Antwort. Aber das Gefühl ist, ich mache das Kind kaputt. Ich traumatisiere das an Lebenstag 3, weil ich keine Stoffwindeln mehr benutze. Oder 2-mal zu viel gestillt habe oder 2-mal zu wenig gestillt habe. Oder weiß ich nicht. Ja. Ne?
Und oder das, die globale Erwärmung ist wegen meinem Windelkonsum jetzt
oh Gott, ja, Michael,
am Ende angelangt. Also jetzt kommen die Sonnenwinde. Und
ich meine, es ist ja auch super, also dieses, ne, was du gerade gesagt hast, Katharina, nach Hause kommt, das ist das krasseste Gefühl mit dem Baby. Es ist ja auch unglaublich angsteinflößend. Also, man will ja nichts kaputt machen irgendwie. Ja. Ne? Aber dieser Druck, wie du eben sagst, der ist halt einfach auch enorm irgendwie. Und dann fehlt so diese Fähigkeit zu sagen, oder dieser Gedanke, ne, dieses Mantra so von wegen, okay, wenn das nicht funktioniert, probiere ich was anderes aus. Ich habe es ausprobiert. Ich habe nicht mal jetzt den riesen Fehler gemacht, ne, sondern es ist gleich irgendwie ein Fehler. Oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. So. Ich habe es ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Wir probieren jetzt was anderes. Das wäre so viel entspannter und nimmt einfach unglaublich viel Druck. Und da, glaube ich, braucht man einen Cheerleader, der das dann einfach auch einem manchmal sagt, wenn man selber ja völlig komplett durch ist im Wochenbett und als Eltern ja sowieso irgendwie noch ein paar Jahre lang dahinter. dass man einfach so Leute braucht, die einem so sagen, so, was, nein, alles gut. So, wie man es ja zu anderen wahrscheinlich auch sagen würde. Ne?
Ja.
Ja. Es war bei mir mein Mann tatsächlich sehr aktiv, der gesagt hat, okay, probier mal aus. Und wenn wir merken, das passt nicht zu uns, das klappt nicht, da haben wir noch mehr Struggle damit, dann überqueren wir die Brücke, wenn wir dort sind und suchen uns entweder Hilfe oder probieren was anderes aus. Hör mal auf, jetzt alles zu lesen und nachzugucken, sondern lass mal machen. Mit dem, was du eh schon weißt, also es ist ja nicht so, dass ich bei null angefangen habe, sondern und dann gibt's da draußen Menschen, die haben das gelernt und wissen das noch besser als sie und die kannst du fragen, hat er gesagt. Und so wie andere Menschen dich fragen, wenn sie psychische Probleme haben, gehst du dahin und fragst sie, wenn das mit dem Stillen nicht klappt. Und dann guckt da immer noch ein Kinderarzt irgendwie gefühlt am Anfang 30 Mal drauf, ob das mit dem Gewicht und der Hautfarbe und dem allen irgendwie passt, weil wenn er so gelb ist, solche Sachen. Also da sind ja andere Menschen auch noch. Ich habe gesagt, du musst das nicht alles alleine. Und ich finde sowas, wie du sagst, ein Cheerleader und ein Türsteher, der die Leute, die Druck machen, nochmal wegschickt und sagt, komm nächste Woche wieder und überleg dir, was du sagst. So, dann darf das Baby auch mal halten. So, da spielen die Partnerpersonen eine ultrazentrale Rolle in der Zeit, denke ich.
Aber wenn du das Gefühl hast, du musst eine perfekte Mutter sein, willst du es ja nicht anderen in die Hände geben.
Ja, das sowieso.
Wenn du das Gefühl hast, irgendwie so, ich muss das alles wuppen, ich muss das alles können, dann sagst du ja nicht einfach, naja, lass mal machen.
So ja. Und da sind wir auch wieder bei dem Bild, was wir vermittelt bekommen, ne? Also wenn ich an dein Kapitel denke, Britta, ne, mit wie wird stillen, und das hat ja auch was mit Elternsein zu tun, in den Medien verarbeitet, ja, also in Serien, die wir uns angucken, wer ist zuständig, wer macht was, wer, ne, gibt's da die Cheerleader? Ja, und das sind dann oft eher die dummen Sprüche und dann, ach super, habt ihr jetzt immer Kaffee, Milch for free, ne, so nach dem Motto und alle so, ja, also das, okay. Ne, das sind so Dinge, wo ich denke, oh Leute, nee, das ist ja nicht das, was wir doch eigentlich vermitteln wollen, was wir sehen wollen, ne? Aber wir machen es. Es wird die ganze Zeit reproduziert, es wird auch nicht besser, es wird eher wieder schlimmer, habe ich das Gefühl, ja, und so.
Und bei der Sexualisierung haben wir noch gar nicht angefangen, ne?
Ja, ach. Gut.
Also diese Sprüche, die dann noch kommen, die einen ja auch logischerweise irgendwie dann belasten, extrem.
Also,
diese übergriffigen Sachen und
also,
wie soll man dann nebenbei irgendwie bei sich bleiben?
Ja, eine Highlight-Antwort dieses Jahr war von einer Frau, der gesagt worden ist: Boah, wenn du so lange stillst, wer will dann deine Titten noch sehen? Und da dachte ich so, da können wir jetzt auf vielen Ebenen mal drüber nachdenken, was dieser Satz, also. Also, mal von Übergriffigkeit und unter der Gürtellinie ganz abgesehen, ja. Frage zurück, wer will meine Titten denn überhaupt sehen, ja, und wem möchte ich sie zeigen und
wem
interessiert,
sie denn eigentlich?
Ja genau, und wer entscheidet darüber und du Hayopai schon mal dreimal nicht.
Und ist das überhaupt relevant,
genau,
wer die sehen will? Ja,
genau, ist das für mich relevant, ja, und
geht dich das was an?
Genau, ja. Und ich mache ja mittwochs immer Mythenmittwoch und da ist ja auch immer Stillen macht Hängebrüste, ist ja auch so ein Klassiker, ne? Wo ich dann immer sage, es tut mir total leid, das jetzt sagen zu müssen, aber fast alle Brüste hängen mehr oder weniger, weil die hängen halt an uns dran, ne? Das ist so, als wenn man jetzt sage ich nochmal das P-Wort, ja, wenn man sagen würde, oh, der hat ja einen Hängepenis bekommen. Ja, der hängt halt an ihm dran. Da kann man halt, also ich habe auch Hängearme. Also, doof. Ja, also was ist denn, also da verstehe ich nicht, ja. Ich habe abstehende Ohren. Ja, wir haben alle abstehende Ohren, weil die nicht hängen, sondern die stehen halt, also das ist, also so ist unsere Sprache gebaut. Ja, Entschuldigung, habe ich mir ausgedacht, ne. Und wenn wir jetzt wirklich von hängenden Brüsten sprechen, die über die Zeit hinweg hängender werden, dann ist das aufgrund von Schwangerschaft, weil die Haut gedehnt wurde. Aber auch Frauen, die weder schwanger waren noch gestillt haben,
haben
hängende Brüste und entwickeln auch im Laufe der Jahre, das nennt man Altern, ja, Brüste, Bindegewebe, Haut, das ist auch Veranlagung so ein bisschen, die mehr hängen als vielleicht noch vor 50 Jahren. So.
Altern war Heinz dieser Herbert. Prozess, der Männer attraktiver macht und Frauen, das war das, oder?
Ja, genau. Ja, okay. Wo ich dann denke, ey Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Ja, was ist denn das jetzt schon wieder? Und da sind wir ja wieder bei dem Kontext, ne? Also Stillen ist nicht nur Stillen, sondern dann sind wir wieder bei Körperbeurteilung, bei was muss ich, also ne, wie muss ich mich präsentieren und wie habe ich wieder zu sein, für wen? Fragezeichen, ja, so. After Baby Buddy. Ich lese dauernd Mommy Makeover und Mommy hier und Mommy da, wo ich so dachte, also
kann man alles sich straffen lassen, damit nichts mehr hängt.
Also ich habe letztens recherchiert wegen Brust-OPs, also nicht wegen mir, ne, falls mein Mann zuhört, ne, ist nicht in Planung. aber es ging halt um OP-Vorgehen, ne, um wie wird da vorgegangen, ist da was verletzt, was das Stillen beeinträchtigen könnte. Und da war ich halt auf verschiedenen Seiten und die haben alle mittlerweile Special Angebot, das Mommy Makeover. Na, dann kannst du dir Brüste, Bauch, Po, alles in einem machen lassen. So. Und ich so dachte, crazy. Also, hey, ne, hatten wir die Tage auch die Diskussion, wer das für sich entscheidet, gar keine Frage, your body, your choice, ne, so. Aber auch da wieder, wie wird das verkauft von der Werbung, was wir zu machen haben oder machen könnten und, ne, so.
Die Botschaft ist, wenn du Mutter geworden bist, musst du dich danach, musst du danach ein Makeover machen lassen. Ja. Sonst bist du nicht mehr attraktiv.
Und wie viel Druck muss da sein, damit man das macht? Also man legt sich ja nicht einfach so unter das Messer.
Ja, ja.
Also, und man ist irgendwie Mutter geworden, irgendwie vielleicht auch vor einer Weile und so, hat eine Regenerationszeit. Das mache ich normalerweise nicht freiwillig, wenn ich Kinder zu versorgen habe.
Also
da muss der Druck echt krass sein. Ne?
Mir juckt es ja immer noch in den Fingern. Ich würde da gern anrufen und sagen, ja, hallo, schönen guten Tag, ja, Ramona Noll, 40. Ich habe keine Kinder bekommen, aber jetzt so Anfang 40, ich würde mir schon gerne auch dieses Mommy-Makeover gönnen. Machen Sie das dann auch, wenn ich keine Kinder bekommen habe? Und was dann die Antwort ist, das würde ich mir gerne mal...
Probiert es gerne mal aus.
Ja, ich habe leider... Genau.
Also, ja, ich glaube, über Körperbilder und so müssen wir auch noch mal eine Folge machen.
Definitiv.
Das ist auch gerade hier mein Thema.
Ja, ja, voll.
Altern und Körper.
Ja. Und das ist halt, aber ne, das spielt, sehen wir, spielt halt auch wieder alles damit rein. Ne? So, und das ist einfach so... Also mich macht das manchmal echt fettig, ne, weil das so ein Ding der Unendlichkeit irgendwie gefühlt ist. Und wie gesagt, eigentlich denkt man, hey, 2025, das müsste doch jetzt besser werden. Aber Threadrive sei Dank wird das ja gerade alles wieder eher ungünstig, sag ich mal. Und
Das ist halt auch das, witzigerweise so ein paar Interviews, die ich gegeben habe, da kam ganz oft die Frage, ja, was würden Sie denn jetzt irgendwie neue Mamas und so weiter mitgeben oder Schwangerinnen und so. Das ist so eine ganz klassische Frage gewesen. Und oder wie können Sie das denn jetzt auflösen, irgendwie diese ganzen Probleme, die Sie gerade aufgeworfen haben. Und ich war so, also ich habe da jetzt so eine nicht so gute Nachricht. Aber was ich dann halt auch sage, ist irgendwie, naja, also man muss sich eben die Cheerleader, die Community, you name it, irgendwie suchen, damit man bei sich bleiben kann und damit man einfach den Support kriegt, den man so braucht tatsächlich, damit man einfach auch seinen eigenen Weg irgendwie gehen kann inmitten dieser ganzen Hürden, die einem da ja von außen auch immer wieder gestellt werden.
Yes, definitiv. Ja.
Ich finde, das war also ein richtig gutes Schlusswort. Wir haben nämlich maximal überzogen.
Ich habe es geahnt im Vorfeld.
Aber es ist vollkommen in Ordnung. Es muss bitte niemand mit einem schlechten Gefühl rausgehen, weil es war tipptopp und es hat, glaube ich, auch ganz deutlich zeigen können, das Thema Stillen ist nicht einfach Baby an den Nippel, sondern da hängt richtig viel dran. Also wir haben ja wahrscheinlich auch nicht alles irgendwie gestreift, aber wir hatten die Kosten mit drin, wir hatten dann, wie sich die Mama dabei fühlt, wir hatten den öffentlichen Raum, wir hatten ein unterstützendes Umfeld und eine Partnerperson, die Cheerleader und Türsteher vielleicht ein bisschen sein kann. Wir hatten sogar ganz kurz noch gestreift, was sicherlich auch noch eine Folge wert wäre, diese ganze Sexualisierung von einem eigentlichen Versorgungsprozess ist oder und die ganze Erwartungen, die an Mütter gerichtet werden, Hashtag gut genug bitte für alle. Und Genau, also ich würde sagen, wir haben relativ viel abgedeckt, aber wer jetzt sagt, okay, das Thema interessiert mich doch noch mehr oder ich arbeite mit Frauen oder mit stillenden Personen und möchte mich da gerne noch mehr einlesen, in denen haben die beiden Autorinnen gerade auch gegenseitig ihre Bücher ans Herz gelegt, gell? Also wir dürfen obenrum frei von Ramona Noll empfehlen und Unstillbar von Britta Fuchs. Und wir dürfen anlässlich der Weltstillwoche auch je ein Exemplar verlosen. Und weil Weltstillwoche ist und uns das Thema auch so wichtig ist, gerade weil so viel auch dranhängt an Erwartungen, an Müttern, Druck, psychische Gesundheit, wie wir heute auch schon gehört haben, mit der Einsamkeit und so. Und deswegen verlosen wir dieses Mal unter all unseren Hörern innen diese Bücher. Also schreibt uns gerne, wenn ihr Interesse habt, eines zu gewinnen, an die info@mamafürsorge.com mit UE. Eine E-Mail, dass ihr gerne in den Gewinntopf wollt und dann verlosen wir ein Exemplar am Ende der Stillwoche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ramona und Britta. Werde jetzt noch recherchieren, ob ich einen Piepton über den über die Begriffe machen muss, die wir heute benutzt haben oder nicht. Und wünsche euch eine ganz tolle und ganz, ganz weitreichende Weltstillwoche. Ihr habt beide schon gesagt, ihr seid noch auf vielen Dingen eingeladen, wo ihr noch sprechen dürft und hoffentlich verbreitet sich eure Botschaft dadurch sehr. Vielen Dank, dass ihr da wart und schaltet gerne wieder ein, wenn es nächste Woche wieder heißt Mama für Sorgezeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.